Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie.
Hi Christoph. Heute sprechen wir über ein Thema, das irgendwie die Gemüter spaltet. New Work. Ein Konzept, das vielen als die Zukunft der Arbeit verkauft wird. Aber wie viel steckt wirklich dahinter? Das wollen wir heute genauer unter die Lupe nehmen.
Ja, das stimmt. Die Gemüter spaltet, das hast du sehr höflich ausgedrückt. Es sorgt tatsächlich für Schlagzeilen. Es sorgt für Streit, Auseinandersetzungen und dauerhafte Konflikte in Unternehmen. Nämlich die Frage, wie soll gearbeitet werden? Zum Beispiel die Deutsche Bank, fast keine Woche vergeht, in der sie nicht irgendwie mit ihrer Debatte in den Schlagzeilen steht, ob die Leute jetzt zu Hause arbeiten sollen oder im Büro und wenn im Büro, dann wie viel Prozent im Büro. Der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Christian Sewing, drängt auf die Rückkehr an die Büroarbeitsplätze. Viele sind dagegen. Es gibt so etwas wie eine Einigung mit dem Betriebsrat, aber viele wehren und sperren sich dagegen. Und die Deutsche Bank ist wahrlich nicht das einzige Unternehmen. SAP, Tesla, quer durch die Bank, rund um die Welt wird um die Frage gestritten, wie wollen wir arbeiten?
Das ist genau der Punkt, den wir hinterfragen möchten. New Work wird als die große Lösung für die Arbeitswelt von morgen dargestellt, aber angesichts der schrumpfenden deutschen Wirtschaft und der zunehmenden Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt muss man sich doch fragen, ist das wirklich die Antwort auf unsere Herausforderung? Kann ein Ideal wie New Work die Probleme lösen, mit denen viele Unternehmen heute kämpfen? Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Natürlich gibt es Begeisterung um flexibles Arbeiten, digitale Transformation und die Verlagerung hin zu mehr Selbstbestimmung im Job. Und auch ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, einen Job zu machen, der 24/7 die Anwesenheitspflicht im selben Büro oder am selben Ort verlangt. Aber ist das nicht auch ein wenig idealistisch, gerade wenn Unternehmen um ihre Existenz kämpfen müssen?
Ja, das ist sicher so. Und immer wenn ein neuer Begriff auftaucht wie New Work, New Economy, sollte man erst einmal die Frage stellen, kann es wirklich richtig neu sein? Arbeiten tun die Menschen seit Menschengedenken, seit an Beginn aller Zeiten. Wenn also plötzlich von neuer Arbeit, New Work die Rede ist, kann das wirklich so ganz neu sein? Mich erinnert es immer ein bisschen an New Economy. Viele glaubten, die New Economy sei eine völlig neue Art des Wirtschaftens. Wir sind dann eines anderen belehrt worden. Mit dem Platzen der großen Dotcom-Blase ist klar geworden, so neu ist die New Economy auch gar nicht. Und auch da, Vorsicht ist angebracht. Ökonomie, wirtschaftliche Tätigkeit, die ist Jahrtausende, aber Jahrtausende alt. So alt wie die Menschheit selber. Genauso alt wie Arbeit übrigens, weil Arbeit geht natürlich schnell über in Wirtschaft. Kann dann wirklich etwas so grundlegend neu sein, dass wir alles über Bord werfen müssen, was bisher für richtig gegolten hat? Da sollte man skeptisch sein.
Klar, New Work kann auch viele Vorteile bieten, aber wir müssen auch die Risiken und Herausforderungen betrachten. Was passiert, wenn die Realität in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit nicht mit den großen Versprechungen von flexiblen Arbeitsmodellen und digitaler Freiheit übereinstimmt? Und genau deshalb ist es heute so spannend, finde ich. Wir haben nämlich einen Special Guest, der uns helfen wird, einen tieferen Blick auf das Thema zu werfen. Jemanden, der ganz klar die Chancen von New Work aus einer sehr praktischen Perspektive kennt und uns mehr darüber erzählen wird, wie man in einer sich verändernden Wirtschaft trotzdem zukunftsfähig bleiben kann. Es war ein sehr spannendes Gespräch, Christoph, oder?
Du drückst dich heute so höflich aus. Was ist los? Spannend. Wir sind uns ganz schön in die Haare geraten, das kann man nicht sagen.
Ja, ich habe versucht, das auszugleichen. Jetzt höflich und dann später euer Interview.
Ja, genau. Wir machen das jetzt höflich und dann später. Das Interview ist doch auch höflich geblieben, oder?
Ja, auf jeden Fall höflich, aber kritisch und deswegen, wie ich finde, sehr, sehr spannend. Oder wollen wir einfach reinstarten?
Ja, wir starten gleich rein und ich will ja auch überhaupt nicht bestreiten, dass New Work die Arbeitswelt flexibilisiert hat. Aber Flexibilität ist ein Wert und es gibt noch andere Werte, wie zum Beispiel Identifikation. Es ist wichtig, dass wir uns mit unserer Arbeit, aber auch mit dem Unternehmen und mit dem Produkt identifizieren. Das ist wichtig für die Produkte, das ist wichtig für die Kundschaft, das ist wichtig für das Unternehmen, aber das ist auch wichtig für uns selber. Und viele Kritiker von New Work sagen, ja, Flexibilität, die ist erreicht worden, aber Identifikation und Gruppengefühl, das hat abgenommen und deswegen sollten und müssen die Leute wieder zurück an die Arbeitsplätze kommen.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Kira Marie Krämer.
Kira ist Consultant, Host des Podcasts New Work Now und Autorin des Buches New Work – Wie arbeiten wir in Zukunft? Sie zählt zu den bekanntesten Stimmen im Bereich New Work auf LinkedIn und hat sich das Ziel gesetzt, die Arbeitswelt von morgen aktiv mitzugestalten. Mit ihrem Wissen und ihrer Expertise trägt sie dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung von New Work zu schärfen und motiviert Menschen, Veränderungen in der Arbeitswelt anzustreben. Ihre Mission ist es, Menschen zu befähigen, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen und die Arbeitswelt positiv zu beeinflussen. Sie spricht offen über Themen wie mentale Gesundheit und Depressionen, gibt wertvolle Tipps, um anderen zu helfen, ähnliche Erfahrungen zu vermeiden und setzt damit einen wichtigen Impuls für mehr Offenheit in der Arbeitswelt. Mit ihrem ersten Buch, das praxisnahe Einblicke und Beispiele aus ihrem Podcast liefert, zeigt Kira, wie New Work konkret aussehen kann und wie neue Arbeitsmodelle und eine moderne Unternehmenskultur den Weg in die Zukunft ebnen können. Christoph hat mit ihr ausführlich gesprochen und Sophie sei vorweg gesagt, ihr wart euch nicht immer einig, aber gerade das fand ich, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Also, los geht's.
Kira Marie Krämer, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Covid liegt nun schon fast 4 Jahre zurück, zumindest der Beginn von Covid. New Work, das Thema gab es schon vor Covid, aber mit Covid haben die meisten Menschen, die meisten Unternehmen begonnen, sich mit der Frage zu beschäftigen, was das denn jetzt eigentlich für Arbeit bedeutet. Menschen kehren aus den Büros zurück nach Hause, arbeiten von dort. Einige Unternehmen wie jetzt die Deutsche Bank unter Christian Sewing setzen massiv durch, dass die Leute wieder zurück in die Büros kommen. Jeder sucht als Unternehmen seinen richtigen Weg, wo und wie die Leute arbeiten. Was beobachtest du? Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus und vor allen Dingen, wie sieht sie jetzt in der Gegenwart gerade aus?
Die Arbeit der Gegenwart hat für mich einen leichten Charakter, als dass wir wieder ein bisschen rückläufig geworden sind durch dieses Return to Office, was du gerade angesprochen hast. Es war aufgrund von Covid natürlich so, dass New Work und das ganze Konzept, was Ende der 80er von Fridtjof Bergmann ins Leben gerufen wurde, so einen gewissen Hype bekommen hat, weil man dann gemerkt hat, oh, man kann auch aus dem Homeoffice arbeiten und oh, das Führung im Homeoffice funktioniert anscheinend auch. Und mittlerweile ist es aber so, dass man ja dann doch gemerkt hat, Führung in der digitalen Welt ist schon was anderes als jetzt live vor Ort. Und so eine gewisse Kultur aufrechtzuerhalten oder aufzubauen, ist in live in persona oftmals einfacher. Und deswegen ist es für viele Unternehmen ja auch so, dass sie sagen, kommt bitte wieder zurück ins Büro, wir merken, die Dynamik geht irgendwie verloren. Was dann dieser negative Effekt auch noch ist, ist, dass viele sagen, bitte kommt wieder ins Büro, weil uns fehlt die Kontrolle. Wir wissen nicht genau, was ihr zu Hause macht und was nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil wir eigentlich schon relativ weit waren in der Entwicklung hin zu der neuen Arbeitswelt. Und jetzt so auch SAP zum Beispiel sagt, bitte kommt wieder zurück ins Homeoffice oder auch wirklich Gerichtsverfahren teilweise schon laufen. Also das ist, finde ich ehrlich gesagt, nicht die Zukunft der Arbeit.
Was sagen denn die aktuellen Studien? Hat die Produktivität durch Homeoffice gewonnen oder verloren? Man hört sehr, sehr viele unterschiedliche Einschätzungen. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben sehr abweichende Meinungen. Manche sagen, es funktioniert von zu Hause aus einfach besser, weil die Leute sparen sich die Anfahrt. Sie haben ein glücklicheres Familienleben vielleicht. Sie können die 2 Stunden, die sie sonst in der S-Bahn im Auto sitzen würden, können sie mit Arbeit verbringen. Sie können Familie und Kinder leicht unter einen Hut bringen. Das macht sie insgesamt glücklicher und leistungsfähiger. Und andere sagen, wir unterstellen gar nichts Böses, aber wenn man halt die Ablenkung so direkt vor Augen hat, dann ist es viel schwieriger, sich zu konzentrieren. Was sagen die Studien?
Also die Studien sagen natürlich, der Großteil der Menschen ist im Homeoffice produktiver. Das kennt man ja auch von sich selbst, dass man vielleicht im Homeoffice dann doch eher mal Sachen mehr in Fokusarbeit abarbeiten kann, als jetzt beispielsweise in einem Großraumbüro. Ich kenne das von mir noch selber, als ich angefangen habe zu arbeiten, war ich auch in einem Großraumbüro. Und dann war es schon so, dass hier darüber geredet wurde und darüber geredet wurde und dann wollte man Fokusarbeit machen und es hat nicht so ganz funktioniert. Und ich hatte dann oft Kopfhörer auf und dann wurde mir gesagt, das kommt ein bisschen komisch rüber, wenn du hier nur mit Kopfhörern sitzt, als ob du uns nicht einladen würdest, mit dir zu sprechen. Und darum geht's ja manchmal gar nicht. Aber unsere Arbeit ist ja mehr so geworden, dass, oder besonders so, was White-Color-Jobs angeht, dass uns sehr viel Wissensarbeit geleistet werden muss und die für viele im Homeoffice einfacher zu leisten ist, weil man sich anders konzentrieren kann. Natürlich ist es aber auch der Fall, dass viele Leute das ausnutzen. Kenne ich auch Fälle, die dann gesagt haben, ja, ich arbeite heute im Homeoffice, weil ich muss noch die Wäsche machen und ich wollte noch in Ruhe das und das und das erledigen, deswegen arbeite ich heute aus dem Homeoffice. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, keine Frage. Und anderer Punkt ist aber auch noch diese Vereinsamung. Das heißt, Menschen, die im Homeoffice arbeiten, die das vielleicht auch gar nicht so gewohnt waren, haben schon eine relativ höhere mentale Ungesundheit entwickelt. Also die Zahlen, besonders bei jungen Menschen in den Anfang, Mitte 20 Jahren, die steigt auch, die mentale Ungesundheit steigt. Also diese Zahlen gibt es halt auch. Also Es gibt natürlich viele Vorteile, das sagen auch Studien, aber ich finde, man sollte das immer individuell betrachten, was passt für die Person am besten und ist das jetzt das Büro oder ist das das Homeoffice, das ist immer individuell zu betrachten.
Als mit Beginn von Covid, als Reisende wieder erlaubt wurde, Homeoffice ins Gespräch und in Mode kam, ging ja gar nicht anders. Da haben viele tatsächlich an das Home, halt zu Hause, nicht weit von der Firma entfernt gedacht. Aber im Laufe der Zeit haben viele Menschen dann aus sich neue Heimaten gesucht und sind nach Kreta gezogen, nach Mykonos, teilweise in andere Zeitzonen, nach Kapstadt, nach Bali und waren dann sozusagen erstmal weg aus der unmittelbaren geografischen Umgebung des eigenen Unternehmens und haben gesagt, es ist ja auch egal, ob ich in Wuppertal sitze oder auf Bali. Welche Auswirkungen hat das auf die Arbeitsproduktivität gehabt?
Da muss man ja nochmal unterscheiden. Homeoffice ist nicht gleich Remote oder Mobile Work. Das sind ja auch ganz rechtlich andere Punkte. Wenn man jetzt sagt, man zieht irgendwo anders hin und arbeitet aber für einen deutschen Arbeitgeber, das ist ja nochmal was anderes, als jetzt Homeoffice zu machen oder Workation. Gibt's ja auch so ein tolles Wort, tolles New Work Buzzword. Aber die Produktivität, würde ich auch hier sagen, ist individuell zu betrachten. Viele jüngere Leute, die gerne die Welt bereisen wollen, können das tun, können das wirklich auch finanziell freier tun als vielleicht vorher, weil sie die Möglichkeit haben und das Privileg haben, für einen Arbeitgeber zu arbeiten, der das ermöglicht. Einfach vielleicht, wenn man sich so klassisch vorstellen möchte, von Bali aus zu arbeiten mit dem Laptop oder auch digitale Nomaden. Die gibt es ja immer mehr. Also, oder Expats. Also es gibt ganz, ganz viel mehr Jobs, die auch mittlerweile ermöglicht wurden dadurch. Und ich finde, das ist eine tolle Entwicklung.
Warum bestehen dann Unternehmen wie Deutsche Bank und SAP darauf, dass die Leute zur Arbeit zurückkommen? Und es sind ja nicht nur deutsche Unternehmen, es sind ja auch Tesla, SpaceX, Elon Musk berühmt oder berüchtigt geworden, noch berüchtigter geworden für seine Mail an die komplette Belegschaft. Ich glaube, bei Tesla war es, am Montag seid ihr wieder im Büro und wenn ihr nicht im Büro erscheint, dann nehme ich das als Kündigung und das Arbeitsverhältnis ist hiermit beendet, qua Nichterscheinen. Warum bestehen Unternehmen darauf?
Wenn ich das wüsste, dann würde ich denen mal ganz schnell den Kopf waschen, weil ich finde das ganz schwierig, ehrlich gesagt. Ich denke, es geht sehr stark um Kontrolle, um Kontrollverlust, vor dem sie vielleicht auch Angst haben. Es geht darum, dass es Einzelfälle gab, die das dann ausgenutzt haben, das Homeoffice oder das Mobile Work, wo auch immer sie arbeiten wollten, definitiv. Und es geht auch darum, dass man vielleicht sich dann doch noch mal mehr um die Teamdynamik kümmern möchte und man vielleicht auch keinen anderen Ausweg weiß, so, okay, wir merken, die Leute fühlen sich nicht mehr so verbunden. New Work ist ja viel mehr als jetzt Homeoffice oder Remote Work. Es geht ja auch noch viel mehr darum, wie ist auch so eine Kultur zu schaffen, eine Corporate Culture, wie schaffe ich die, entweder beizubehalten oder auch überhaupt aufzubauen. Und ich glaube, das fällt natürlich vielen schwer. Und dann ist halt die Alternative zum Remote Work, okay, wir gehen alle wieder zurück ins Büro. Und dazwischen gibt's gefühlt nichts. Und das stimmt nicht. Und dahin zu kommen, ist jetzt die Arbeit, die wir leisten müssen, durch Aufklärungsarbeit, durch gute Beispiele, durch gute Vorbilder, die vorangehen und die auch zeigen, hey, es geht auch anders. Es geht zum Beispiel eine Kombination aus Remote Work und ins Office gehen. Es muss nicht entweder oder sein, sondern es darf auch ein und sein. Und diesen Weg, den müssen jetzt viele verstehen.
Aber die meisten Unternehmen, zumindest in Deutschland, sagen ja nicht, Leute, kommt 5 Tage die Woche wieder zurück, sondern bieten Mischmodelle an, 3 Tage Büro, 2 Tage zu Hause, kommen von sich aus mit Mischmodellen. Ich würde jetzt an der Stelle mich auch für deine Sichtweise.
Aber Mischmodelle, ja, aber dann trotzdem, dass sie sagen, ja, Montag bis Mittwoch seid ihr im Office und Donnerstag, Freitag dürft ihr dann zu Hause arbeiten. Das ist für mich kein Mischmodell. Mhm. Das ist für mich keine individuelle Betrachtung. Wenn man sagt, okay, ihr habt die Möglichkeit, 2 Tage die Woche Homeoffice zu machen, schön und gut, aber dass man sich die schon noch flexibel legen dürfen sollte, so, das fände ich schon wichtig.
Aber das würde doch dann bedeuten, wenn man Flexibilität an der Stelle erlaubt, treffen sich ja nie alle auf einmal im Büro wieder. Weil wenn sich jeder selber aussuchen kommen, gibt es nicht den einen Tag, an dem sich alle treffen. Jetzt mal von Sonderevents und Incentive-Programmen abgesehen.
Doch, man kann ja sagen, einen Tag die Woche hätten wir euch gerne im Büro. Alle. Und das begründen und nicht einfach nur vorgeben und sagen, wir hätten euch dann und dann gerne wieder im Büro, sondern sagen, warum? Also wofür ist das gut? Weil wir sind durch Covid so eigenständige Wesen geworden, die jetzt mehr nachdenken, wie kann man die Welt vielleicht auch durch unsere Arbeit besser machen, wie kann man auch das eigene Wohlbefinden besser machen. Also New Work steht ja auch für ein erfüllteres Arbeitsleben generell. Und das haben viele verinnerlicht und viele auch gemerkt, okay, warum muss ich überhaupt wieder ins Büro kommen, wenn ich meine ganze Arbeit zu Hause machen kann oder von woanders aus arbeiten kann? Das heißt, man braucht eine Begründung und die liefern oft die Unternehmen nicht und nehmen die Mitarbeitenden nicht
also
mit.
Jetzt, ja. Aber wenn ich jetzt mal ganz konkret auf die Fälle von Christian Klein und Christian Sewing, also SAP und Deutsche Bank schaue, die haben das nach dem, was ich gelesen habe, intern wie auch extern in Reden, in vielen Interviews, in Beiträgen, Christian Sewing auch in anderen Rollen als Verbandspräsident, sehr stark argumentiert. Und eins der Argumente lautet, es kann eben nicht die ganze Arbeit von zu Hause gemacht werden, so fleißig wie die Leute sind und niemand stellt in Zweifel, dass sie fleißig sind. Schwarze Schafe gibt's immer, aber danach kann man keine Policy ausrichten. Aber man kann eben deswegen die ganze Arbeit, so das Argument, nicht von zu Hause erledigen, weil halt die anderen nicht da sind. Und dieses Soziale, dieser Connex, die Beziehung mit anderen, dieses Treffen am der Kopiermaschine, falls es den noch gibt, oder am Watercooler, das ist eben ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Die Kultur bei der Deutschen Bank, so das Argument, muss eben anders gearbeitet werden als bei der BNP oder bei der Sparkasse oder bei Goldman Sachs oder bei UniCredit, weil es eben die Deutsche Bank ist. Und diese Kultur aufrechtzuerhalten, die bedingt physische Anwesenheit. Also was würdest du antworten auf dieses Argument, dass eben, egal wie gutwillig man ist und egal wie fleißig man ist, aus genau diesem kulturellen Grunde nicht alle Arbeit von zu Hause erledigt werden kann?
Habe ich ja eben gesagt, Corporate Culture ist super wichtig und Corporate Culture kann man besser herstellen, wenn man sich live vor Ort trifft. Also dieses physische Treffen, das ist ja schon nochmal was anderes. Wenn wir jetzt diesen Podcast physisch aufnehmen würden in einem Ort und wir treffen uns, wäre das nochmal eine ganz andere Dynamik als jetzt über Zoom. Und über ein Telefon ist das ja auch nochmal eine ganz andere Dynamik, wenn wir uns jetzt nicht sehen würden beispielsweise. Also da gibt's ja immer Unterschiede. Und das ist nochmal wichtig zu sehen. Und ich finde, wichtig ist auch zu betrachten, es gibt ja Führungskräfte, die noch nicht mal geschult wurden, wie sie digital führen können oder wie sie Menschen im Remote Office führen können. Das ist eine wichtige Sache, das Thema Weiterbildung. Es ist wichtig, die Mitarbeitenden abzuholen. Warum sollen sie ins Büro kommen? Das habe ich eben auch schon gesagt. Und dann, klar, diese Kommunikation, dieses wir quatschen mal eben an der Kaffeemaschine, weil wir uns da hören, super wichtig, immer noch, keine Frage. Aber dann auch vielleicht den Fokus drauf zu setzen, wenn wir Teamtage oder wenn wir Tage im Büro haben, ist nicht die Arbeit first, sondern dieser soziale Kontakt steht an erster Stelle. Und dann zum Beispiel auch nochmal zu gucken, was kann man gemeinsames unternehmen, was kann man gemeinsam arbeiten? Weil ganz ehrlich, was ist für mich der Anreiz, meine Fokusarbeit im Büro zu machen oder eine Arbeit zu machen, die ich auch zu Hause machen kann im Büro? Ich brauche dafür einen gewissen Anreiz. Und deswegen, klar, es gibt Menschen, die ins Büro gehen und sagen, ich muss das machen, ich möchte ins Büro. Und das hat auch nichts mit Alter zu tun. Man verordnet ja viele ältere Menschen damit. Das stimmt gar nicht. Ich habe viele meiner Freundinnen, die sagen, sie möchten gerne ins Büro, weil sie dann nach Hause gehen können. Und dann ist die Arbeit Arbeit. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber da, glaube ich, nochmal zu unterscheiden, was machen wir an so Office-Tagen? Und ist das einfach nur ein Arbeitstag im Büro? Oder ist das irgendwas Cooles, was uns reizt, dass wir ins Büro kommen?
Gegenargument von vielen Arbeitgebern ist eben, ja, coolen ist gut und soziale Kontexte schaffen auch gut, aber es muss halt auch die Arbeit verrichtet werden. Wir stecken in einer Wirtschaftskrise, wir arbeiten in Deutschland sowieso deutlich weniger Stunden. Das hat der Draghi-Report auch nochmal sehr eindrucksvoll nachgearbeitet. Ein ganz entscheidender quasi Grund für die geringere Produktivität in Deutschland sind neben mangelnder technischer Ausstattung, anders als in anderen Ländern, USA beispielsweise, die geringere Zahl geleisteter Arbeitsstunden. Und die Arbeit muss halt irgendwann gemacht werden. Und deswegen bitte kommt ins Büro und macht sie. Das ist ja auch für Unternehmenschefs, die das kommunizieren, keine leichte Übung, weil man ja weiß, dass man sich damit jetzt nicht nur Freunde macht, weil es ja eine ziemlich unpopuläre und auch vielleicht uncoole Maßnahme ist. Kannst du nachvollziehen, dass es für viele Unternehmen auch schwer ist, diese Entscheidung zu fällen, zu kommunizieren, sich dahinzustellen und zu sagen, bitte kommt alle wieder zurück, wissen, dass es unpopulär ist?
Natürlich, weil diese Personen, die du eben angesprochen hast, die haben ja auch das Beste fürs Unternehmen im Sinn. Und so alle, die in einem Unternehmen arbeiten, oder sagen wir so, der Großteil, der in einem Unternehmen arbeitet, möchte, dass es dem Unternehmen gut geht, sowohl finanziell als auch den Menschen, die da arbeiten, weil man möchte auch im Idealfall langfristig für das Unternehmen arbeiten. Und das haben die Managerpositionen natürlich auch. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, okay, ihr müsst jetzt alle wieder ins Büro, ist natürlich schwierig. Was ich verstehen kann, ist, dass man schon mal durchgreifen muss. Also auf jeden Fall ist das so. Und wenn eine Position, die ja nicht ohne Grund diese Position innehat, diese Person, dann auch mal sagt, so und so machen wir das jetzt, dann muss das auch teilweise passieren. Ich weiß aber auch aufgrund verschiedener Gespräche, die ich hatte oder auch Podcast-Aufnahmen, die ich hatte in meinem Podcast, dass es trotzdem oftmals die fehlende Kommunikation ist. Und wie gesagt, dieses Abholen, warum das gemacht wird, das fehlt oft. Und ich glaube, da könnte man noch besser kommunizieren. Und da spreche ich nicht nur die Managerpositionen an, die jetzt vielleicht auch in den Medien auftauchen. Ich glaube, die können das schon relativ gut. Ich spreche da eher das mittlere Management an, die dann teilweise vielleicht von oben was gesagt bekommen und das nicht richtig kommunizieren. Und dadurch ist es bei den Mitarbeitenden irgendwie so, wir müssen jetzt ins Büro, aber warum überhaupt?
Da haben beide Seiten sicherlich Frustrationserlebnisse zu vermelden. Klar. Das geht aber in beide Richtungen. Anecdotal Evidence und bestimmt nicht breiter Effekt. Aber eine Geschichte, die mir zum Beispiel zu Ohren gekommen ist, ein Unternehmen entscheidet sich dafür, um Incentives zu schaffen, wieder zurück ins Büro zu kommen. Kostenloses Mittagessen, Kantine, kostet nichts mehr, kommt alle her, esst hier. In der Hoffnung, die Leute sozusagen zurück ins Büro zu bekommen. Was ist passiert? Die Leute kommen zum Mittagessen kostenlos, bringen ihre Freunde mit und gehen danach direkt wieder nach Hause ins Homeoffice. Teurer Aufwand, 100.000 von Euro für das Unternehmen, quasi Feldversuch in den Sand gesetzt und es nichts passiert, außer dass die Leute sozusagen auch noch ihre Freunde mitgebracht haben und dann wieder nach Hause gegangen sind. Hat sich auf beiden Seiten, aber auch auf Management-Seite Frustration aufgebaut und gesagt, vielleicht geht's wirklich nur per Order de Mufti. Vielleicht funktionieren Anreizsysteme nicht so gut. Was sollen wir denn noch mehr machen, als kostenloses Mittagessen anzubieten, um den Leuten Gründe zu liefern, hierher wieder zurück? Wir können nicht jeden Tag zu einer Party machen, um den Leuten Spaß bei der Arbeit im Büro zu verschaffen. Was würdest du darauf antworten?
Es ist ja selbstverständlich. Wenn man kostenfreies Mittagessen anbietet, dann würde ich dafür kommen und dann den Rest trotzdem zu Hause machen. Also das ist ja kein Anreiz für mich, ins Büro zu kommen, meine Arbeit da zu verrichten. Mhm. Also ich glaube, da muss man auch schon nochmal ein bisschen weiterdenken und vielleicht auch die Mitarbeitenden befragen, was wollt ihr denn überhaupt? Was wäre ein Anreiz für euch, ins Büro zu kommen? Und nicht einfach sagen, wir machen jetzt kostenfreies Mittagessen, weil das ist eine easy Sache, das können wir mal eben machen. Klar, ist teuer, aber es ist easy umzusetzen, bedarf nicht sehr viel Arbeit von unserer Seite außer Kosten. Ach, das ist auch ein bisschen zu einfach gemacht. Also ich war dann auch mal in einem Unternehmen und die wollten auch ihre Mitarbeitenden zurück ins Büro holen. Und der Geschäftsführer meinte, er hätte dann jeden Freitag ein Frühstück angeboten, ein kostenfreies Frühstück für die Mitarbeitenden. Und dann meinte er, ja, aber da wäre keiner gekommen. Und ich so, ja, wie lange hast du das denn gemacht? Ja, 2 Wochen. Und das ist aber auch so eine Sache, wer weiß, wie lange dieses Mittagessen for free da war. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ich weiß es jetzt nicht, aber das ist auch immer eine Gewohnheitssache. Also wir müssen uns an Neuerungen auch gewöhnen. Wie lange mussten wir uns an Homeoffice gewöhnen? Also wie schwierig war das am Anfang für uns? Klar, es musste passieren, es gab keine Alternative. Trotzdem war es auch herausfordernd. Und sich jetzt wieder daran zu gewöhnen, zurückzugehen, wir sind alles Gewohnheitstiere und wir haben immer Angst vor Neuem. Das gehört auch dazu. Deswegen, ich würde eher anbieten, macht gemeinsame Workshops und muss es wirklich jede Woche sein? Kann es nicht auch zum Beispiel erstmal jeden Monat sein und dann irgendwann jede Woche, also die Personen so langsam ranführen? Kann man vielleicht auch coole Räume schaffen, was jetzt, hatte ich auch in meinem Podcast Personen zu Gast, die erzählt haben, wie man architektonisch auch ganz, ganz viel so machen kann, dass es die Leute mehr anspricht oder, weiß ich nicht, noch andere Angebote, die mehr für den sozialen Kontakt sorgen und nicht so zum Beispiel, ja, wir haben kostenfreie E-Ladesäulen, vielleicht auch eine coole Sache, aber das ist eher so ein Benefit, so ein Add-on und das sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir uns alle besser verstehen und eine Corporate Culture schaffen.
Also ich glaube, es hat sich da Konflikt aufgetan, nicht nur Potenzial, sondern echter Konflikt. auch wieder hier nur die Gegengeschichten, die ich persönlich, anecdotal evident, nicht systematisch, keine Studie, aber höre, ist, alles umgebaut, neue Räume geschaffen, trotzdem keiner gekommen, Frühstück angeboten, das hat vielleicht auch was Kulturelles, wenn ein Chef zum Frühstück einlädt, egal ob er das einmal macht oder zehnmal macht oder einmal im Monat macht oder einmal im Jahr, oder dann denkt der Chef, Entschuldigung, ich bin hier der Chef, ich bin der Arbeitgeber, ich lade die Leute zum Frühstück ein und die kommen nicht, verkehrte Welt. Also jetzt ist auch mal gut, jetzt ergeht eine Arbeitsanweisung, weil mehr kann ich nicht machen und ganz ehrlich, mehr will ich nicht machen, weil das ist mein Unternehmen, ich bin der Chef, es sind Lohnempfängerinnen und Lohnempfänger. Und ein bisschen muss ich vorgeben, wie hier gearbeitet wird, sonst wird es nicht funktionieren. Also ein bisschen zugespitzt ausgedrückt, aber diese Back-to-Office-Anweisungen sind nach meinem Eindruck oft das Ergebnis einer jahrelangen Frustrationskette, wo man sich am Ende auch nicht mehr anders zu helfen weiß und wusste, als eine Anweisung auszusprechen.
Was ja auch total verständlich ist. Also das ist ja in allen Lebenslagen so, wenn wir irgendwie Sachen mehrfach versuchen und es funktioniert nicht und es funktioniert nicht. Natürlich entwickelt man Frustrationspotenzial oder auch irgendwann eine Frustration, wo man sagt so, nee, mir reicht das jetzt, ihr kommt jetzt alle wieder, ist mir scheißegal, was ihr darüber denkt. Verstehe ich auch, ist aber nicht die Lösung. Und erwarte ich auch ehrlich gesagt nicht von der Führungskraft.
Wir versuchen, Kira, immer Take-Home-Value zu erzeugen, wie man das auf Neudeutsch sagt, hier im High-Podcast und den Leuten am Ende des Gesprächs mitzugeben, was sie denn tun könnten, um es besser zu machen. Stellen wir uns mal vor, die Leute, die uns jetzt zuhören, die wollen es besser machen, die wollen jetzt nicht einfach nur den Befehl aussprechen, sondern die wollen es klug anstellen. Drei Tipps, was sollten sie tun, um die Leute zurück ins Büro zu bekommen?
Erstens, schult eure Führungskräfte, wie sie dafür sorgen können, dass sie mehr Kultur aufbauen können. Und ob das jetzt im Büro ist oder remote, sei mal dahingestellt. Aber langfristig wird es so sein, wenn die Führungskräfte geschult sind, dann hat man auch eher das Potenzial, die Mitarbeitenden wieder ins Büro zu bekommen. Zweitens, macht das Büro attraktiv und nicht durch ein kostenfreies Mittagessen, sondern das Büro auch so attraktiv, dass man sich da wohlfühlt, dass man aus dieser Komfortzone zu Hause, Wohlfühloase rauskommt und in eine andere Wohlfühloase gehen kann. Und drittens, schafft gemeinsame Aktivitäten und sorgt für eine gewisse Mitarbeitendenbindung ans Unternehmen, an eine Zusammenarbeit, für einen Zusammenhalt. Und wenn man gemeinsam etwas erarbeitet, fühlt man sich automatisch verbundener. Und das sind meine drei Tipps.
Okay. Und letzte Frage. Wenn jetzt trotz all dem, man macht das und trotzdem kommen nur 15% der Leute, was dann?
Geduld. Geduld auf jeden Fall.
Wie lange?
Und kann man so nicht sagen. Wie lange kann man so nicht sagen, aber ich würde dem schon auf jeden Fall erstmal ein halbes Jahr geben und nicht nur 3 Wochen. Und ich würde mich auch mit Menschen austauschen.
In Zeiten von Rezession, wo die Umsätze schmelzen, wo die Auftragsbücher leerer werden?
Ja, aber dann liegt das nicht daran, dass die Auftragsbücher leerer werden, weil die Leute im Homeoffice arbeiten. Kannst du mir nicht erzählen.
Nein, das liegt nicht daran, sondern natürlich nicht, denn das sind makroökonomische Bedingungen, die dazu führen, dass die Auftragsbücher leerer sind, aber man muss darauf reagieren. Und reagieren muss man durch höhere Produktivität. Weniger Leute müssen mehr schaffen.
Nicht nur dadurch, dass die Leute zurück ins Büro kommen. Also das ist ja nachweislich, dass nicht alle Personen produktiver sind im Büro.
Dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht, Kira. Wir sollten uns wahrscheinlich noch mal in einem Jahr oder in 2 Jahren verabreden, um zu gucken, wozu das geführt hat und was auch die Erfahrungen von Unternehmen sind, die jetzt mit Befehl und Anweisung arbeiten und gucken möchten, wo das hinführt. Ist das der richtige Weg? Ist der falsche Weg? Die Erfahrung wird es weisen. Dir erstmal ganz herzlichen Dank fürs mit dabei sein. Kira Marie Krämer, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein.
Danke für die Einladung. Danke für die Diskussion. Hat Spaß gemacht.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme mit, Flexibilität ist entscheidend, aber nicht immer die Lösung für alles. New Work wird häufig gleichgesetzt mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Optionen. Während diese Flexibilität für viele ein Vorteil ist, zeigt sich, dass nicht jede Branche oder jedes Unternehmen diese Freiheit gleichermaßen umsetzen kann. Für Unternehmen in traditionellen Industrien oder solchen, die auf enge Zusammenarbeit angewiesen sind, kann zu viel Flexibilität zu Herausforderungen führen. Und ich glaube, damit das Ganze funktioniert, ist es wichtig, die Balance zwischen Flexibilität und Struktur zu finden. Und wir haben von Kira gehört, ein zentraler Aspekt von New Work ist die Autonomie der Mitarbeitenden. Sie können ihre Anwesenheit oft selbst gestalten und sind für ihr eigenes Zeitmanagement verantwortlich. Das setzt aber voraus, dass die Mitarbeitenden auch die notwendige Disziplin und Selbstorganisation besitzen. New Work ist nur dann erfolgreich, wenn sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen und klare Ziele zu setzen. Hier haben wir gehört, können zum Beispiel Coachings oder Schulungen für Führungskräfte helfen. Ich finde aber, die Mitarbeitenden müssen eben auch mitziehen. Also es liegt nicht nur an den Führungskräften, sondern auch an den Mitarbeitern.
Und ich nehme aus dem Gespräch mit, erstens, die New Work Bewegung sollte jetzt beginnen, sich einmal selbstkritisch mit ihren Erfolgen und Misserfolgen auseinanderzusetzen. Es reicht nicht, das Ziel der Flexibilität und Flexibilisierung vor sich herzutragen und andere Ziele wie beispielsweise Produktivität und auch Identifikation für weniger wichtig zu erklären. Die sind mindestens genauso wichtig. Unternehmen sind Wertegemeinschaften und diese Werte können sich, und das stellt sich jetzt bei vielen Unternehmen heraus, nicht bei allen, aber bei vielen Unternehmen heraus, die können sich besser verbreiten, diese Werte, wenn Menschen zumindest in regelmäßigen Abständen für eine gewisse Zeit physisch zusammenkommen. 4 bis 5 Jahre nach Beginn der Covid-Epidemie wissen wir jetzt, virtuelle Videokonferenzen sind gut für den Informationsaustausch und helfen Menschen bei der Zusammenarbeit, die sich schon gut kennen und die ein Vertrauensverhältnis zueinander haben und pflegen. Aber diese Videokonferenzen reichen nicht aus, um Vertrauensbeziehungen zu vertiefen, neu aufzubauen oder auszuweiten. Und das stellen viele Unternehmen inzwischen tatsächlich in der Arbeit fest und wollen diese Werte wieder stärken. Technik ist kein Ersatz für zwischenmenschliche Kommunikation und zwischenmenschliche Kommunikation hat viel mit dem physischen Aufeinandertreffen zu tun, mit dem Zusammentreffen beim Kopierer, mit dem zusammen in die Kantine gehen, mit dem gemeinsam beim Kaffee sitzen und mit dem im Konferenzraum sich gegenseitig um Themen auseinandersetzen und um die beste Lösung zu streiten. Der dritte Punkt, den ich mitnehme, es tut beiden Seiten gut, die Argumente der anderen Seiten anzuerkennen. Natürlich müssen die Vertreter traditioneller Arbeitsformen anerkennen, dass New Work etwas mitbringt, was es vorher nicht gab. Und das ist auch gut so, dass diese Elemente mit eingebracht werden. Aber umgekehrt ist es Zeit, dass sich auch die New Work Bewegung mit den Defiziten ihrer Arbeitsergebnisse beschäftigt und ganz nüchtern darauf schaut, was New Work leisten kann und was es eben nicht leisten kann. Die Liste dessen, was nicht geleistet werden kann, die ist eindeutig länger, als viele New Work-Apologeten in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart behauptet haben und behaupten.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge des Hype Podcasts. Wir hoffen, es waren spannende Einblicke dabei und ihr und sie konntet die Diskussion genauso genießen wie wir. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich sind wir auch nächste Woche wieder da für Sie und euch. Wann, Christoph?
Genau, und zwar am Dienstagmorgen um 5.55 Uhr. Das war's. Bis nächsten Dienstag.
Auf bald.
Das sag ich doch sonst immer. Ich soll's doch nicht sagen. Jetzt hast du's gesagt.
Ja, tschüss, bis nächste Woche.
Auf bald.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hype.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.